Deutschlandfunk. Börse.
Dass die Stimmung an der Börse in Frankfurt am Main teilweise deutlich von der Stimmung mit Blick auf die deutsche Konjunktur abweicht. Darüber haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet. Stichwort DAX-Rekorde trotz mieser Stimmung. Frage an Stefan Wolf im Handelssaal der Deutschen Börse. Aber mit einem Achselzucken wird man die Daten des Statistischen Bundesamtes bei Ihnen trotzdem nicht aufnehmen.
Ja, der Beziehungsstatus zwischen Wirtschaft, Börse und den aktuellen Statistiken ist, sagen wir mal, kompliziert. Natürlich sind die Diskussionen darüber abendfüllend, wie man der deutschen Wirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte. Und auch hier an der Börse hat man sicherlich einige Ideen, die man einer kommenden Bundesregierung gerne ins Hausaufgabenheft schreiben möchte. Heute aber ist so etwas wie Aufbruchstimmung an der Börse zu spüren. Der DAX steigt um 184 Punkte oder 0,9% auf 20.456. Und auch die hinteren Indizes, die ja nicht so exportabhängige Unternehmen repräsentieren und damit den Status der deutschen Wirtschaft vielleicht eher spiegeln, befinden sich leicht im Plus. Und das hängt vor allen Dingen mit dem Blick in die USA zusammen. Heute Mittag kommen neue Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise gestern haben bereits suggeriert, dass die Inflationsrate nicht ganz so hoch ausfallen könnte, wie befürchtet. Und das würde den Weg freimachen für sinkende Zinsen. Und das ist genau das, was momentan an den Finanzmärkten zählt.
Stefan Wolf war das an der Börse in Frankfurt am Main. Wir sprechen gleich noch einmal mit ihm, denn wir wollen reden über die Chefs der Digitalkonzerne in den USA. Aktuell vergeht kein Tag ohne große Meldungen über Elon Musk, Mark Zuckerberg und Co. Das hängt auch mit der zweiten Amtseinführung von Donald Trump am kommenden Montag zusammen. Musk soll für Trump arbeiten. Zuckerberg will ihn laut Medienberichten mit einem Empfang beehren. Und das alles in einer Branche, die bislang in großen Teilen nicht gerade als Trump-nah galt. Knicken die großen Digitalkonzerne der USA vor Donald Trump ein? Nils Dams berichtet.
Ich möchte über was Wichtiges sprechen, über die Redefreiheit bei Facebook und Instagram. Mark Zuckerberg letzte Woche in seinem viel diskutierten Video. Für seine Ankündigungen wählt er Worte, die Donald Trump und seinem engen Berater Elon Musk gefallen dürften. Spricht zum Beispiel von traditionellen Medien, die Inhalte zensieren würden. Was nicht stimmt. Auf Plattformen werden Inhalte gelöscht, die gegen Regeln verstoßen. Das ist keine Zensur, sondern Moderation. Die soll bei Meta deutlich gelockert werden. Der Grund? Zuckerberg wolle die freie Rede in seinen Netzwerken wiederherstellen. Bei Instagram oder Facebook darf künftig wesentlich mehr gesagt werden. Es ist zum Beispiel kein Regelverstoß mehr, Frauen als Haushaltsgegenstände zu bezeichnen. Ich bin schwul, sagt Tech-Journalist Casey Newton im Podcast Hard Fork. Du kannst mich jetzt als geisteskrank bezeichnen. Und was das bedeutet, Gewalt wurde schon vorher bei Facebook geschürt, das wird jetzt wieder passieren. Und eine Folge ist, dass Menschen mehr Schaden nehmen werden. Meta schafft in den USA auch Faktencheck-Teams ab und auch Programme, die Frauen, Schwarze oder Latinos im Unternehmen gefördert haben. Warum macht Zuckerberg das? Ein paar Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump. In Medien werden vor allem zwei Theorien diskutiert. Er sagt das, was die Regierung hören will, aus Opportunismus, die Geschäfte, das Geld, da will man sich nicht mit der Regierung anlegen. Die andere Theorie, er hat sich wirklich zu einer Art MAGA-Mark entwickelt. Das vermeintliche Einknicken vor Trump ist gar kein Einknicken. Zuckerberg meint das, was er sagt. Ihm ist seine eigene Plattform zu woke geworden. Kevin Roos, Tech-Kolumnist der New York Times. Ich habe keine Belege für die Theorie, aber Freunde, die ihn kennen, haben mir gesagt, dass er sich in den letzten Jahren zu einem Konservativen entwickelt habe. Zuckerberg soll auch bei Trumps Amtseinführung dabei sein und er ist nicht der einzige Tech-Milliardär, der dem neuen Präsidenten nah sein möchte. Ein Überblick.
Amazon.
Gründer und Vorstandsmitglied Jeff Bezos wird kommende Woche auch in Washington sein. Er hat, wie Zuckerberg, $1 Million an Trumps Inauguration Fund gespendet. Daraus werden Galas und Empfänge rund um die Amtseinführung finanziert. Bezos hat Trump auch schon in seinem Club in Mar-a-Lago in Florida besucht. Und auch Amazon hat Verweise auf Diversität in der Mitarbeiterschaft von der Firmenwebseite gestrichen.
Google.
CEO Sundar Pichai hat sich auch angeschlossen. Google hat Trump zur Amtseinführung 1 Million Million Dollar gespendet. Das machen auch viele andere Firmen. Welche Gründe genau dahinter stecken, ist nicht klar. Aber aus Washington wächst seit Jahren die Kritik an der Größe und Macht der Tech-Konzerne. Speziell gegen Google ermitteln Behörden schon länger. Es droht eine Zerschlagung des Konzerns.
Microsoft
hat ebenfalls gespendet. Was für Microsoft, aber auch andere besonders wichtig ist, die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Microsoft arbeitet intensiv mit den ChatGPT-Machern von OpenAI zusammen und hat ein großes Interesse daran, dass KI-Gesetze das Geschäft nicht zu sehr einschränken. Scott Galloway ist Professor an der Universität New York und hostet bekannte Wirtschaftspodcasts. Er sagt im Interview mit MSNBC,
We can never, in my opinion, wave our finger at Russia again.
Gegenüber Russland können wir nicht mehr den Zeigefinger erheben. Der gewählte Präsident droht, die zu verfolgen und zu regulieren, die nicht für ihn spenden. Wir werden Russland jeden Tag ein bisschen ähnlicher.
We are becoming more like Russia every day. That's where we are.
Das war ein Beitrag von Nils Dumps aus Kalifornien. Frage an Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Das klingt danach, dass sich die Tech-Branche auf Donald Trump freut oder sich zumindest mit ihm längst arrangiert hat. Freuen sich denn auch Aktionäre auf Trump?
Mit Blick auf die in Aussicht gestellten Steuererleichterungen für die amerikanische Wirtschaft ganz sicherlich. Und man hat es auch gesehen, dass die Kurse ja nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten zum Teil deutlich angezogen sind. Wobei die Tech-Unternehmen, die großen Unternehmen aus dem Silicon Valley ja ohnehin die Motoren des Aufschwungs an den US-Börsen waren. Bei mir zu Gast ist Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis und da Beobachter vor allen Dingen auch der Tech-Unternehmen. Herr Risse, was wir da sehen, ist das momentan etwas, dass man sich arrangiert mit einer Präsidentschaft Trump, eine Art Opportunismus oder steckt da mehr dahinter?
Man könnte es als Pragmatismus im Sinne des Geldverdienens auch bezeichnen, aber es ist natürlich in Wirklichkeit ein unglaublicher Opportunismus. Big Tech hängt den Mantel in den Wind. Offenbar haben sie gar keine Haltung jemals gehabt zu Themen, sondern sie haben sich nach dem Zeitgeist ausgerichtet. Der war eben vorher unter dem demokratischen Präsidenten eher Vogue, wie man sagt. Jetzt ist das Woke out und jetzt verabschiedet man sich von all dem. Eine echte Haltung ist das natürlich nicht wirklich, sondern es ist immer das Fähnlein in den Wind drehen. Kurzfristig gesehen ist es für die Aktionäre aber natürlich gut, denn wenn ein Präsident solche Unternehmen verfolgt, weil sie eben nicht für ihn sind und nicht für ihn spenden, dann kann das erstmal auf die Bilanz sich negativ auswirken.
Das Stichwort Woke ist gefallen, nicht nur von Ihnen, sondern auch eben im Beitrag haben wir es gehört. Mark Zuckerberg hat den Eindruck vermittelt, sein Unternehmen sei vielleicht zu woke geworden. Eine Meldung lässt uns da aufhören. Er hat angekündigt, so wird berichtet, 5% seiner Belegschaft zu feuern, weil sie Underperformer sind, also nicht genug Leistung bringen und sie durch 5% bessere Menschen zu ersetzen, effektivere Menschen. Was steckt da dahinter? Ist das dieser typische American Way, Hire and Fire, oder ist das mehr?
Auch das scheint eben jetzt zu dem Zeitgeist zu passen. Elon Musk will ja ganze Behörden schließen und auch am besten die Hälfte der Leute rausschmeißen. Mal gucken, wie das dann funktioniert, dieser Stil der Entbürokratisierung. Und Zuckerberg, der ja Trump noch geblockt hat auf seinen Plattformen, dürfen wir mal nicht vergessen, nicht? Weil er gesagt hat, was Trump da von sich gibt, das entspricht nicht den Fakten und nicht der Wahrheit. Der läuft jetzt an vorderster Front des Silicon Valley, der großen Tech-Konzerne, eben dieser Regierung hinterher. Das kann man finden, wie man will, aber es scheint jetzt eben der Trend in den USA zu sein. Und die Frage ist eben, wie geht Europa damit um?
Jetzt gibt es noch die andere Nachricht, dass Elon Musk ins Visier der SEC, der Börsenaufsicht in den USA, geraten ist. Er soll beim Kauf von Twitter Meldepflichten vernachlässigt haben. Jetzt soll ja der SEC-Chef sowieso ausgetauscht werden, wenn Trump Präsident ist. Ist das überhaupt noch sinnhaft, sowas zu unternehmen?
Na, es ist mutig von denen, die da jetzt noch im Amt sind, weil sie natürlich damit wahrscheinlich besiegeln, dass sie ihr Amt mal ganz schnell verlieren. Rauskommt tut dabei natürlich wenig. Also eine Gefängnisstrafe gibt es dafür nicht. Der wird im Zweifel eine Strafe zahlen müssen. Aber wahrscheinlich dann eben eher nicht, weil diese Strafe dann eben wieder aufgehoben wird, wenn es dann einen SEC-Chef gibt, der Donald Trump und Elon Musk entsprechend ergeben ist.
Es ist also in der Hightech-Branche vieles in Bewegung geraten. Danke, Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis, für Ihren Besuch.
Und wir blicken weiterhin in Richtung USA. Dort hat Bayer eine weitere Niederlage vor Gericht einstecken müssen. Was genau ist da passiert?
Es geht um die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB. Hier hat ein Geschworenengericht fünf Klägern insgesamt 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen. Letztendlich ist es so, dass das wegweisend sein soll für weitere Prozesse. Aber man sieht es doch an der Börse relativ pragmatisch. Diese Zahlungen seien schon in die Bilanzen, in die Kurse eingearbeitet. Deshalb hier ein deutliches Plus bei Bayer-Aktien.
Und wir schauen jetzt noch auf den Euro-Kurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Nach einer Schwächephase hat sich der Euro um fast einen halben Cent verteuert auf 1,0304 $. Die Umlaufrendite stieg um 2 Basispunkte auf 2,55% und Gold ist 19,19 $ teurer bei 2.685,49 $.